Ja. Jahresbeginn, ja, ich habe auch davon geschrieben, dass das so eine Sache ist mit den guten Vorsätzen. Übrigens, es ist nicht grundsätzlich schlecht, möchte ich sagen. Es kann durchaus, wenn man da so eine Liste hat, kann durchaus mal gelingen. Wesentlich ist halt, dass man eine starke Motivierung hat, ja. Aber trotzdem, die überwiegende Erfahrung ist halt nun mal die, dass man sich den Zettel vom Vorjahr rausholt und sich sagt, vielleicht schaffe ich es ja dieses Jahr. Irgendwann sollte man vielleicht mal den Zettel erneuern, nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren. Okay, also das kommende Jahr, jedenfalls das vor uns steht, ist noch ein unbeschriebenes Blatt. Und dieses Blatt wird dann zum Wunschzettel, auf dem alles steht, was man sich so für das kommende Jahr wünscht. Und viele, kann ich mir vorstellen, werden sich wohl wünschen, dass sich dieses lästige Virus vom Acker macht. Aber das ist ja eher unrealistisch, gell? Über unsere demokratische Freiheit, Eingriffe der Politik in dieselbe, wurde viel diskutiert in unserem Land und wie schon erwähnt auch in christlichen Kreisen. Vielleicht werdet ihr erwarten, dass ich jetzt auch, wie so mancher Prediger vor mir, mich hier in diese unsägliche Debatte einbringen. Das werde ich ganz gewiss nicht tun. Ich habe immer die Meinung vertreten, dass die Politik nicht in die Predigt gehört. Ja. Leider halten sich viele da nicht dran. Und sie werden es ja dadurch, dass viele dann ihre Predigten hören wollen, auch darin bestärkt. Aber es ist nicht gut. Also was sich die Menschen, glaube ich, in unserem Land und für die viele in unserem Land wünschen, ist sicher auch, dass sie weiter in Freiheit leben können. Ich kenne niemand, der sagt, nein, Freiheit ist mir unwichtig. Nein, nein, das ist uns allen wichtig. Das Wort Freiheit wurde sowieso sehr stark strapaziert in diesem Jahr. Ich habe es zu einem Predigtthema gemacht. Freiheit, nein, ich habe es nicht genannt, Freiheit unter dem Regime einer Ampelkoalition. Ich habe es genannt, Freiheit in Christus. Ja. Interessant und vielleicht auch überraschend ist die Tatsache, dass die Schrift zwar von der Freiheit spricht, aber nicht im Zusammenhang mit weltlicher Macht. Jesus hat entgegen der Erwartung der Jünger und des Volkes sich nicht politisch geäußert oder gar betätigt, obschon sich das im Hinblick auf die römische Besatzung damals durchaus angeboten hätte. Pilatus gegenüber verordnet Jesus sich in Johannes 18,36 folgendermaßen: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Wenn wir ganz allgemein über Freiheit sprechen würden, wären wir bald bei der Frage nach den Einschränkungen bzw. Grenzen unserer Freiheit angekommen, seien sie in unserer Person oder auch in äußeren Umständen begründet. Wir landen also unweigerlich, über die Person reden wir sowieso nicht gern, und über unsere Begrenzungen, also landen wir doch mehr oder weniger dann wieder bei der Politik. Aber was dahinter steht, ist sicher ein starkes Autonomiestreben. Und das ist etwas Charakteristisches für den Menschen schlechthin. Ja. Der Mensch wehrt sich einfach gegen Grenzen. Ja. Der Liedermacher Reinhard Mey, der hat einmal ein Lied gesungen, in dem folgender Satz vorkommt: Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ja, das wünschen sich die Menschen Eine Sehnsucht der Menschen wird hier ausgedrückt nach grenzenloser Freiheit. Vor meiner Bekehrung, da habe ich zeitweise mit der Anarchie sympathisiert. Ich habe die Herrschaft von Menschen über Menschen und jede Art von Hierarchie als Form der Unterdrückung abgelehnt. Ja klar, wenn man das als Unterdrückung sieht, dann muss man sie ablehnen auch. Heute sage ich, das ist ein philosophischer Schwachsinn. Ja. Okay, zurück zu Reinhard May. Er muss ja schlecht informiert gewesen sein, als er dieses Lied dichtete. Denn über den Wolken gibt es auch Grenzen. Zweifellos ist das Gedränge dort oben nicht vergleichbar mit dem auf dem Münchner Sachus. Trotzdem ist es ratsam für den Piloten eines Düsenjets, sich über den Kontrollturm darüber informieren zu lassen, was sich denn sonst noch so über den Wolken tummelt. Also es gibt keine grenzenlose Freiheit. Vielleicht gab es für die Menschen ja mal eine grenzenlose Freiheit. In der Urzeit? Im Paradies vielleicht. Oder? Gab es jemals für den Menschen eine grenzenlose Freiheit? Nein. Nein. Es gab noch nie grenzenlose Freiheit für den Menschen. Und es gibt sie ja heute nicht und wird sie auch morgen nicht geben. Selbst im Paradies war die Freiheit, wie gesagt, nicht grenzenlos. Gott hat dem ersten Menschenpaar viel Freiheit gegeben. Er konnte in diesem riesigen Gebiet, das war ja, wenn man weiß, welche Flüsse da durchgehen, ja, dann ist das ja ein Gebiet gewesen sein, wo Deutschland ein paar Mal reinpasst. Ja, und da waren Fruchtbäume, Hunderte, Tausende wahrscheinlich, und die konnten sich überall bedienen. Ja, war alles zu ihrer, für sie vorhanden. Und Gott hat ihm, dem Menschen, nur eine Grenze gesetzt und hat gesagt, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen in der Mitte des Gartens. Das ist die Grenze. Das war die Grenze. Und die haben sie überschritten. Das ist das Fatale. Johannes 8, Vers 31 bis 35 soll so etwa der Predigttext sein. Johannes 8, Vers 32. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Ist da irgendwas falsch? Ja, ich bin in Johannes 6, Entschuldigung. Ja, 8 habe ich gesagt, ne? Ab Vers 31. Das sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glauben, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und wir sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn aber bleibt ewig. Und 36 noch, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Mein erster Punkt hier, Freiheit falsch verstanden. Es gibt ja, können wir sagen, zwei grundsätzliche Probleme mit der Freiheit. Das erste Problem, wir möchten uns partout nicht einschränken lassen. Wir wollen autonom sein. Und dieser unbezähmbare Wille zur Autonomie ist ja schon in kleinen Kindern festzustellen. Ein wesentlicher Teil der Kindererziehung besteht deshalb ja darin, den Kindern die Grenzen aufzuzeigen und natürlich auch zu erklären. Wir wollen die von Gott gesteckten Grenzen etwas weiter hinausschieben. Das heißt, wir sind einfach mit dem, was Gott uns zugedacht hat, nicht zufrieden. Wir wollen nicht fremdbestimmt sein, sondern selbstbestimmt, autonom. Was uns verwehrt wird, das wissen wir alle, das wird umso erstrebenswerter dann für uns. Und das ist der Reiz des Verbotenen. Gell? Paulus sagt in Römer 7, 8, dann nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in ihr jede Begierde, denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ja, wenn dann nicht ein Du sollst nicht vorhanden ist, kann man nicht sündigen in der Sache. Ja? Weil das ist ja immer ein Überschreiten einer Grenze. Aber wenn keine Grenze gegeben ist, kann man nicht sündigen. So ist das hier auch gemeint. Eine Geschichte, eine Sache, die eine Beobachtung, die ich vor ein paar Jahren gemacht habe. Und zwar folgendes, wir haben neben unserem Haus eine Wiese, mittlerweile hat jemand gebaut, ist nicht mehr so groß, aber da war es eine große Wiese und da haben dann ab und zu immer wieder mal Kühe gegrast. 12 Kühe waren da, eine riesige Wiese, Platz ohne Ende, ja, zu fressen ohne Ende. Und was sehe ich da? Die Kühe, die kommen und stecken den Kopf unter den Zaun zu unserem Haus durch, wo nur circa ein Meter Gras noch ist, ja, und fressen da. Und ich fand das so lustig und dachte mir, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ist das nicht irgendwo auch bei uns da, oder? Ja, sie meinen immer, das Gras außerhalb des Zauns schmeckt bestimmt besser. Das, was ich nicht habe, das ist es. Ja. Ein Mitarbeiter im Römerhaus, der hat immer so gesagt, wo ich nicht bin, da ist das Glück. Und das ist eine Denkweise, die ist ausgesprochen fatal, denn damit wird man nicht zufrieden sein. Ne? Man ist immer auf der Suche nach dem Glück. Man wird es nie finden. Denn man sucht das Glück ja nicht da, wo es zu finden wäre. Es ist ja immer da, wo ich gerade nicht bin. Hoffe nicht, dass ihr auch so denkt. Zweites Problem, wir entschuldigen unser fleischliches Verhalten unter Berufung auf unsere Freiheit in Christus. So wird es in Galater 5, 13 gesagt, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Vorwand fürs Fleisch. Wir wissen in der Regel sehr gut, was der Wille Gottes ist und wo unser Verhalten diesem Willen entgegensteht. Und wenn es nicht unser Verstand sagt, dann hoffentlich unser Gewissen. Und trotzdem, selbstgläubige Christen scheuen sich nicht, diese Diskrepanz zwischen dem erkannten Willen Gottes und unserem Verhalten aufzuheben. Indem sie den Willen Gottes einfach uminterpretieren. Ich werde darauf zurückkommen. Wenn ein Christ die Lust der Sünde nicht aufgeben möchte, dann hat er noch nicht kapiert, wie herrlich ein Christenleben sein kann, das in der totalen Abhängigkeit von Christus gelebt wird. Zum zweiten Punkt, Freiheit richtig verstanden. Jakobus 1,25. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Welch ein Begriff, Gesetz der Freiheit. Das ist doch eigentlich ein Widerspruch, oder? Was hat denn Freiheit mit einem Gesetz zu tun? Ja, einiges, würde ich sagen. Ja. Ich denke, es ist einfach so zu verstehen, das Gesetz der Freiheit meint die von Gott gesteckten Grenzen, innerhalb derer wir frei sein können. Aber es sind Grenzen da. Ja. Aber es sind weite Grenzen. Gott hat uns viel Freiheit gegeben. Sicher habt ihr auch schon verschiedentlich diesen Satz gehört. Gerade zur Zeit hört man das ab und zu im Zusammenhang eben mit der Frage der Impfung. Meine Freiheit endet da, wo die Freiheit des anderen beginnt. Ja, so ist es irgendwie auch. Gell? Anders gesagt, es darf nicht sein, dass meine Freiheit auf Kosten anderer, dass ich meine Freiheit auf Kosten anderer Menschen auslebe. Hierzu habe ich dann ein bekanntes Zitat aus Luthers berühmten Traktat von der Freiheit des Christenmenschen. Das ist wirklich interessant zu lesen. Das kann man im Internet finden als Volltext, ja. Das sind 30 Thesen, die er da aufstellt und begründet auch zum Thema Freiheit. Und da kommt dieser Satz: Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Jetzt atmen alle auf, oder? Das ist super. Moment. Das geht noch weiter, ja? Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Hui. Tja, beides. Ihr könnt es euch aussuchen. Ne? Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge, niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Beides muss da sein. Versteht ihr? Wenn das in dieser Diskussion beachtet würde, dann wäre das nicht so problematisch. Ja. Ich würde sagen, das könnte fast die Synthese dieses Streits sein. Ne? Zu sehen, ah ja, das ist okay, beides ist okay. Ja. Noch ein Wort für solche, die sich auf den Heiligen Geist berufen. Der Geist des Herrn wird die von Gott gesteckten Grenzen nie überschreiten. Der Teufel hat versucht, den Herrn Jesus dazu zu verführen, diese Grenzen zu überschreiten. Da wird der Herr sich dagegen gewehrt, immer indem er eben auf eben diese Grenzen verwiesen hat. Der Satan forderte den Herrn heraus, die Steine in Brot zu verwandeln oder sich von der Zinne des Tempels herabzustürzen oder vor ihm niederzufallen und ihn anzubeten. Alles Grenzüberschreitung, und Jesus hält ihm das Wort entgegen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Das ist sicher eine Sache, wo man sehr viel lernen kann, aber ich lasse es mal dabei bewenden. Sicher würde ich jetzt große Zustimmung bekommen, wenn ich sagen würde, dass wir die von Gott gesteckten Grenzen respektieren müssen. Aber wenn es um die Frage geht, wie nahe wir an diese Grenzen herankommen dürfen, da gäbe es durchaus unterschiedliche Meinungen. Ja. Zum Beispiel, ein Politiker suchte einen Fahrer. Einen neuen Fahrer. Es meldeten sich bei ihm 3 Bewerber. Er fragte den ersten: Wie nahe kannst du an einem Graben vorbeifahren, ohne reinzurutschen? Nun antwortete er: Ich denke, bis auf 20 Zentimeter. Und sie, fragte der Politiker den zweiten, er sagt, bis auf 10 Zentimeter, wollte den anderen überbieten. Ne? Und sie wandte sich der Politiker dann an den dritten, und der sagt, du liebe Zeit, vom Graben bleiben wir weg, soweit wir noch können. Den hat er eingestellt. Ich meine, so klug sollten wir alle sein, uns von den Grenzen des Erlaubten fernhalten. Ja, wie kam es zum Sündenfall? Gott hat Adam und Eva das ganze riesige Gebiet freigestellt, des Paradieses. Nur eben die Frucht des einzigen Baumes hat ihnen vorenthalten. Das war ein Baum wie tausend andere. Aber genau dieser Baum weckt ihre Evas Begierden. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Warum hat sie denn das gesehen? Weil sie sich in die Mitte des Gartens begeben hat, um sich den Baum anzuschauen. Versteht ihr? Hätte sie so klug gehandelt wie dieser Fahrer, ja, dann wäre es nicht dazu gekommen. Also, das ist auch so etwas, was wir lernen müssen, dass wir da nicht zu nah rangehen. Kennt ihr Bordsteinlaufen? Das war zu meiner Zeit bei Kindern ein ganz beliebtes Spiel. Man balancierte auf dem Bordstein und schaute, wie lange man sich halten kann, bis man dann in der Gosse landete. Es gibt leider heute allzu viele christliche Bordsteinläufer. Ein falsches pseudochristliches Freiheitsverständnis ist unter Christen eben auch sehr verbreitet. Eine Schwester aus einer landeskirchlichen Gemeinschaft in Süddeutschland erzählte mir begeistert, dass dort in jedem Gottesdienst getanzt wird. Und man begründet es damit, dass David doch auch getanzt habe. Und das ist typisch, ja. Wenn man für irgendwelche seltsamen Praktiken keine neutestamentliche Rechtfertigung findet, im Alten Testament wird man sicher fündig. Aber man vergisst dabei ganz nebenbei, dass wir heute im neuen Bund leben. Und die alttestamentlichen Gottesdienstbräuche sind, wenn sie nicht im Neuen Testament bestätigt werden, für uns ohne Belang. Wir opfern ja auch keine Tiere mehr. Auch im moralischen Bereich wird der Weg sehr breit gemacht. Man steht ja heute schon fast mit dem Rücken an der Wand, wenn man die moralisch-ethischen Werte der Bibel vertritt und die ethischen Verirrungen des Zeitgeistes verwirft. Zum Beispiel Abtreibung, Gender, Ehe für alle und so weiter und so weiter. Ja. Trends und Moden, hier muss man auch Vorsicht haben, ja. Mit Trends und Moden. Trends und Moden sind im Grunde genommen immer nur die Vorhut dessen, was morgen Normalität sein wird. Und wenn wir als Christen immer im Trend sind, immer der allerletzten Mode entsprechen wollen, dann kann das nicht ethisch neutral sein. Denn nirgendwo spiegelt sich der Geist dieser Welt deutlicher wider als in diesen Moden und Trends. Und wisst ihr, der Zeitgeist, das ist nur meine Meinung, aber der Zeitgeist ist die stärkste Waffe des Feindes. Denn was immer er erreichen will, er muss immer über unseren Kopf das erreichen. Er muss unser Denken beeinflussen erst. Nur dann werden wir auch im Handeln entsprechend manipulierbar sein. Also wir tun gut daran, den Zeitkreis sehr kritisch zu analysieren und uns auch von ihm zu distanzieren. Ein weiteres Problem im Umgang mit der Freiheit besteht darin, dass wir uns selbst nicht selten auch engere Grenzen stecken, als Gott sie gemeint hat. Wir legen uns selbst Gesetze auf, und meist auch den Mitchristen. Lasten, die uns und andere belasten und müde machen. Wir machen es wie die Pharisäer, die ja nicht aussterben, gell? Die sich und anderen mit ihren hunderterlei Vorschriften das Leben schwer gemacht haben. Es gibt auch heute solche Pharisäer, die meinen, ihre Art, den Glauben zu leben, sei die einzig richtige, an der sich alle anderen messen müssen, ausrichten müssen. Hier wird nicht selten eine gewisse Lehrtradition mit biblischer Wahrheit verwechselt. Darum hüten wir uns davor, eigene Grenzen zu ziehen und damit die Freiheit der Brüder und Schwestern dort einzuengen, wo Gott Freiheit lassen möchte. Auch das haben die Pharisäer und Schriftgelehrten in Israel gemacht. Und der Herr Jesus hat sie dafür getadelt. Lukas 11, 46. Er aber sprach, wehe auch euch Gesetzesgelehrten, denn ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf und ihr selbst rührt die Bürden nicht mit einem Finger an. Diese Gesetzesgelehrten meinten auch genau zu wissen, was man darf und was nicht. Und sie forderten es von ihren Mitmenschen ein. Sich selbst aber machten sie diese Vorschriften nicht zum Maßstab. Paulus wies die Versuche der Geschwister in den Gemeinden, ihr eigenes Gewissen für andere zum Maßstab zu machen, schroff ab. In 1. Korinther 10, 29 sagt er, denn warum wird meine Freiheit von einem anderen Gewissen beurteilt? Sagt er, warum? Ja, schaut, als Beispiel ist, ich will mich jetzt da nicht zu lange aufhalten, aber das Beispiel ist ja eigentlich die Sache mit, von damals die Situation mit dem Essen von Götzenopferfleisch, gell? Und da haben sich manche dran gestoßen, dass man Götzenopferfleisch, also es war Fleisch, dass man zuerst den Götzen geopfert hat, aber die Götzen ja nicht essen, gell? Bleibt das ja immer da liegen. Und danach hat man es dann eben verkauft auf dem Markt. Gell? Und da haben auch Christen natürlich das Fleisch gekauft. Es war günstig und okay. Und sie haben das Fleisch gegessen. Was ist ein Götze? Das ist ja unwichtig. Gibt's nicht. Also brauche ich mich davon nicht bestimmen lassen, oder? War durchaus richtig, war auch die Sicht, die Paulus vertreten hat. Und, aber gab es halt andere, die hatten ein schwaches Gewissen und die haben da Probleme damit gehabt. Ja. Nun ist es schon so, sagt Paulus, man sollte schon diese Schwachheit ernst nehmen und den Leuten dann, die ein schwaches Gewissen haben, einfach helfen. Es ist nicht ohne Not, sie da in Konflikt zu bringen, gell? Dass man sie jetzt nicht auffordert, tu doch das, was du für eine Sünde hältst. Das ist ja gar keine, das wäre nicht richtig. Aber das andere ist auch nicht richtig, dass dann das Gewissen dieser schwachen Geschwister dann für alle anderen zum Maßstab werden soll. Versteht ihr? Das darf ja auch nicht sein. Also muss man diesen Menschen dann helfen, die Sache richtig vom Wort her richtig zu verstehen. Dann ist das Problem gut gelöst. Freiheit wovon? Mein dritter Punkt. Das letzte Wort unseres Predigtextes ist das Wort Jesu in Johannes 8, 36. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Und wenn ich sage, ich bin frei, dann muss ich das ja irgendwie und irgendwo zeigen, oder? Woran mache ich das fest, dass ich frei bin? Mein Gefühl? Nach dem Motto, ich fühle mich irgendwie freier. Naja, die Frage ist ja auch, woran können andere es bemerken, dass ich frei bin? Ich würde sagen, die Frage, ob ich wirklich frei bin, ist eine Anfrage an meine Christusbeziehung. Wenn Christus Zentrum meines Lebens ist, dann gibt es für mich nur eine Bindung, nämlich die an Jesus. Und diese Bindung gibt mir Freiheit. Dann bin ich wirklich frei. Wir wissen, dass Jesu Wort wahr ist. Wir wissen gleichzeitig, dass es nicht unserer Erfahrung entspricht. Was kann der Grund dafür sein? Natürlich kein anderer als der, dass wir nicht Christus-zentriert leben, sondern selbst-zentriert. Jede Bindung, auch schwere Bindungen wie die Sucht, haben zur Ursache, dass wir uns an uns selbst gebunden sind. Und das wird dann natürlich auch sichtbar. Da könnte man eine ganze Reihe von Beispielen aufführen, will ich jetzt nicht tun. Ich beschränke mich auf zwei Beispiele, die aber bedeutsam sind. Das erste, frei von Menschenmeinung. Ich bin frei von der Meinung der Menschen, gleichzeitig aber gebunden an Gottes Wort. ich habe immer die Wahl, ob ich lieber, woran ich eben lieber gebunden sein möchte, ja, an das, was Menschen sagen und meinen, oder an das, was Gott gesagt hat. Ich binde mich lieber an Letzteres. Vers 31. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Was heißt es, im Wort bleiben? Heißt das, jeden Tag 3 oder 4 Kapitel in der Bibel zu lesen? Das zu tun, ist sicher gut, aber das genügt noch nicht. Im Wort bleiben heißt mehr. Das heißt zum Beispiel, das Wort Gottes zu einem unverbrüchlichen Maßstab für das eigene Leben zu machen. Wo immer mein Leben im Widerspruch zum Wort Gottes steht, muss ich mein Leben an das Wort anpassen und nicht umgekehrt. Ja? Die feministischen Theologen erklären zum Beispiel alle Aussagen der Bibel über die Unterordnung der Frau als Zeit und Kultur bedingt und schaffen so diese für ihr Denken eben problematischen Aussagen der Bibel aus dem Weg. Das heißt, sie passen die Bibel an ihre Ideologie an. Solches geschieht viel. Und da sollten wir uns enthalten und der Bibel Recht geben. Eine andere Möglichkeit, das unbequeme Wort unschädlich zu machen, besteht ja darin, dass man oberflächlich zustimmt, aber das Leben nicht ändert. Ja, du hast schon recht, aber man sagt nicht, Gott hat schon recht, aber, weil man ganz genau weiß, dass das ein Unding ist, oder? Wenn man Gott ein Aber entgegensetzt. Also erklärt man das Wort Gottes zu einem Wort eines Menschen. Und dann kann man Aber sagen, ja, und kann man sich über dieses Wort hinwegsetzen. Ja, der Paulus, der hat sehr gut gemeint, aber der war ja ledig, gell? Und der hatte ja keine Erfahrung mit Frauen und Kindern. Eine andere Möglichkeit, den Anspruch des Wortes abzuwehren, lautet so: Du hast ja recht. Ich weiß, dass das in meinem Leben nicht so ganz in Ordnung ist. Ja. Aber schau nicht immer nur auf mich, schau auch mal auf die anderen. Was die tun, ist noch viel schlimmer. Man meint, den Anspruch des Wortes damit neutralisieren zu können, dass man auf schlimmere Sünde anderer hinweist. Der Herr Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft mein Jünger. Und alle Strebungen, alle Versuche, die Strebungen unserer Herzen über das Wort zu stellen, erweisen letztlich, dass man sich eben noch nicht für die wahre Jüngerschaft entschieden hat. Ein zweites Beispiel, frei von der Sündenknechtschaft. Gehen wir zu unserem Ausgangstext zurück nochmal in Johannes Vers 34. Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Niemand gibt gerne zu, ein Sklave der Sünde zu sein. Gell? In der Unabhängigkeit meint der Mensch, seine Würde zu haben. Dieses Angebot Jesu an die gläubig gewordenen Juden, ihnen Freiheit zu geben, rief Empörung hervor. Sie, die doch stolz darauf waren, dass sie jemals Sklaven gewesen sind, sagte er, sie müssten frei werden. Allerdings muss man diesen Juden mangelnde Geschichtskenntnis vorwerfen. Offenbar wussten sie es nicht oder wollten es nicht wissen, ja. Dass sie sehr wohl Sklaven waren. Ja. In Ägypten unter Pharao waren sie Sklaven. Ja. Später im Exil in Babylon waren sie Sklaven. Und momentan haben sie eine Fremdherrschaft in ihrem Land, die Römer. Aber Jesus bringt diese Leute ganz schnell auf den Boden der Tatsache. Er sagt, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Und ähnlich sagt es Paulus in Römer 6, Vers 16, wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Dieses Wort bestätigt das, was ich anfangs gesagt habe, dass es Freiheit im absoluten Sinn eben nicht gibt. Wir können uns nur für die eine oder andere Form der Sklaverei entscheiden. Entweder sind wir Sklaven der Sünde zum Tod, oder wir sind Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Entweder sind wir Sklaven des Teufels und unseres eigenen Egos, oder wir sind Sklaven Jesu Christi. Wir haben die Wahl. Wir stellen uns dem einen oder dem anderen zur Verfügung. Sucht oder Abhängigkeit kommt doch nicht über den Menschen wie eine Grippe. Vielmehr beginnt sie damit, dass man der Sünde freiwilligen Gehorsam leistet, oder biblisch formuliert, dass man seine Glieder der Sünde hingibt als Waffen der Ungerechtigkeit, Römer 6, 13. Irgendwann dann ist die Sache eben nicht mehr freiwillig, sondern man ist an die Sünde versklavt. Und man muss ihr Gehorsam leisten. Ja. Lasst es mich so zusammenfassen. Die Freiheit in Christus ist keine Freiheit, sündigen zu dürfen, sondern eine Freiheit, nicht sündigen zu müssen. Okay? Die Freiheit in Christus ist keine Freiheit, sündigen zu dürfen, sondern eine Freiheit, nicht sündigen zu müssen. Zum vierten Punkt noch. Die Freiheit glaubend in Anspruch nehmen. Galater 5,1 sagt Paulus, für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Das klingt wie doppelt gemoppelt. Für die Freiheit freigemacht. Diese Aussage macht aber schon Sinn. Christus hat uns freigemacht, damit wir in der Freiheit wandeln. Nicht, dass wir weiter wie Gebundene leben. Ja? Diese Möglichkeit ist eben auch da. Ich bin freigemacht und lebe doch wie ein Gebundener. Ja. Das soll ja eben nicht sein. Das heißt, in der Freiheit wandeln setzt voraus, die Freiheit glaubend in Anspruch zu nehmen. Was ist der erste Schritt? Der erste Schritt heißt Wissen. Erst muss ich es wissen, dass ich frei bin. Das muss mir gesagt sein. Zitat, ich zitiere aus einem Zeitungsartikel. Die Sache, die habt ihr vielleicht schon mal gehört, weil ich auch in der Schulung in der Regel weitergebe. Finde ich so treffend. Da steht folgendes, stand folgendes. Ohne zu wissen, dass er bereits nach einem Jahr freigesprochen worden war, hat ein Mann in Honduras 19 Jahre im Gefängnis gesessen. Der Bauer Adolfo Amado Sierra, einst wegen Diebstahls angeklagt und am Samstag aus der Haftanstalt entlassen, sei ein Opfer der Ineffizienz des Justizsystems des mittelamerikanischen Landes geworden. Der Mann war offensichtlich schlicht vergessen worden. Der arme Kerl. Kann man sich auch nicht vorstellen, gell, wie man brav da noch 18 Jahre länger im Gefängnis bleibt. Und ja, aber so ist es halt. Auf jeden Fall, warum war das so? Er wusste es nicht, dass er frei ist. Man hat es ihm nicht gesagt, du bist jetzt frei. Du hast ein Jahr Gefängnis hinter dir, jetzt kannst du gehen. Hat ihm niemand gesagt. Also Beginn, der erste Schritt, Wissen. Der zweite Schritt heißt Glauben. Ich muss es natürlich auch glauben, dass ich frei bin. Wenn ich das nicht glaube, werde ich es auch nicht leben. Hätte es jemand diesem Bauern in Honduras gesagt, dass er frei ist, er hätte es aber nicht geglaubt, dann wäre er auch weiterhin im Gefängnis geblieben. Der dritte Schritt heißt Gehorsam. Zum Glauben gehört natürlich auch der Gehorsam. Wenn ich glaube, dass ich frei bin, dann muss ich auch bereit sein, mein Gefängnis zu verlassen. Und dieser Dreischritt, Wissen, Glauben, Gehorsam, dieser Dreischritt, das ist sehr schön, auch an einer Begebenheit aus dem Leben des Petrus zeigen. Ich habe mich entschieden, dass ich das weglasse, weil es sonst wahrscheinlich zu lang wird. Aber ich kann euch empfehlen, euch das unter diesem Aspekt mal selber anzuschauen. Der Text ist Apostelgeschichte 12, 5 bis 11, wo Petrus eben im Gefängnis ist und wo er dann herausgeholt wird durch den Engel. Das ist auch da sehr schön zu sehen, diese drei Dinge. Gut. Christus sendiert das Leben, bewegt sich in dem von Gott gesteckten weiten Raum der Freiheit. In Römer 8,21 heißt es, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird zur Freiheit der Kinder Gottes, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das ist diese Freiheit, sicher eine der schönsten Erfahrungen christuszentrierten Lebens. Frei von Leistungszwängen. Ich muss nicht mehr, ich darf. Frei von der Meinung, der Zustimmung und dem Lob anderer Menschen. Das heißt nicht, dass ich jetzt über allem stehe und mir von niemandem was sagen lasse, ja? Aber dass die Meinung der anderen mich nicht mehr bestimmen kann. Ich weiß um meinen Wert auch ohne Fanclub. Und das macht mich frei zum Dienst und zum zeugnishaften Leben. Und schließlich muss ich auch mich nicht von meinen Bedürfnissen knechten lassen. Und ich kann mir nichts Irdisches vorstellen, was ich bereit wäre, gegen diese Freiheit einzutauschen. Ich schließe mit dem letzten Wort unseres Predigttextes. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Amen. Ich bete noch.